Ja, Ruth wird uns jetzt dann gleich den Predigttext aus Matthäus 5, 1 bis 16 lesen. Anschließend wird Robin uns das Wort dann auslegen.
Die Seligpreisungen. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Und glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Gottes Kinder genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelsreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allein allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Kennt ihr mich noch? Ja, ich weiß, ich war jetzt ein paar Wochen im Urlaub, ne? Und in so einer Zeit kann einiges geschehen. Ich habe so durch die Blume mitbekommen, dass wir als Gemeinde zwei neue Babys erwarten. Im Anschluss der Liebesleben-Reihe. Sehr schön, das freut uns als Älteste zu hören, dass unsere Predigten wirklich auch Gehör finden in der Gemeinde. Ja, ich war, wie gesagt, jetzt die letzten Wochen nicht so viel hier, war viel unterwegs, aber wenn ich mich richtig entsinne, dürften wir uns noch im Matthäusevangelium befinden. Und zwar ab heute in der Bergpredigt im 5. Kapitel. Und wenn wir so ein bisschen die letzten 4 Kapitel Matthäus Revue passieren lassen und darüber nachdenken, dann stellen wir fest, was Matthäus bisher berichtet hat, war viel davon, was Jesus oder vielleicht Jesus und seine Familie erlebt haben. Was wir bisher wenig bis gar nicht gehört haben, ist eigentlich, was Jesus denn konkret zu lehren hatte. Ja, wir haben nur im letzten Kapitel in Vers 23 mitbekommen, dass Jesus in den Synagogen predigte, nämlich das Evangelium vom Reich und dass er die Menschen heilte. Aber was konkret seine Lehre war, das haben wir bisher, wenn dann nur implizit mitbekommen oder eben durch Verweise, die Matthäus selbst gemacht hat aus dem Alten Testament. Das Ganze ändert sich heute mit der Bergpredigt, denn jetzt beginnen quasi 3 Kapitel geballte Ladung Jesus-Theologie pur. Alles, was er zu lernen und zu predigen hat. Und als Bibelschüler, und das sind wir ja alle, ne, jeder Christ ist ein Bibelschüler, ist es auch ganz wichtig, vielleicht mal an dieser Stelle da festzuhalten und mitzunehmen, dass das, was Matthäus hier macht, ist keine Biografie. Er schreibt keine Biografie über Jesus, sondern er hat hier ein Buch geschrieben, mit dem er theologische Botschaften verkündigen möchte. Und sein Aufbau, das, was wir jetzt hier am Anfang gesehen haben, ist tatsächlich ein Paradigma, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Matthäus hat so diesen Stil, dass er ein paar Kapitel was über das Leben Jesu erzählt, Taten, Dinge, die Jesus getan hat oder Begegnungen von Menschen mit Jesus. Und dann hat er so eine große Lehreinheit. Und das finden wir mehrmals, die Bergpredigt, später die Aussendungsrede in Kapitel 10, die Gleichnisreden Kapitel 13, die Lehre von der Gemeinde Kapitel 18 und dann die Endzeitreden Kapitel 24, 25. Und zwischendrin gibt's immer so Lebenseinheiten Jesu. Warum erzähle ich das euch? Das ist wieder so Theologenwissen. Was will der Pastor euch damit mitteilen? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Matthäus hier nicht vorhat, chronologisch einfach irgendwas zu erzählen, was passiert ist, sondern er fasst Gedanken zusammen. Und deswegen sind die manchmal auch ein bisschen anders angeordnet, wie wir es in den anderen Evangelien finden. Matthäus hat hier einen ganz konkreten Abschnitt von Gedanken, Dingen, die Jesus gepredigt hat, und er fügt sie direkt an das an, was er zuvor gesagt hat, weil das alles irgendwo in einem Zusammenhang steht, und diesen Zusammenhang, den wollen wir heute erfassen. Im ersten Teil der Bergpredigt, was wir heute anschauen, in den Versen 1 bis 16 im fünften Kapitel, möchte ich konkret drei Gedanken mit euch bedenken. Jesus redet vom Himmelreich. Und das erste, was wir sehen, ist in den Versen 1 bis 2 die Ordnung des Himmelreichs. Dann sehen wir in den Versen 3 bis 12 die himmlischen Zusprüche des Himmelreichs. Und dann in den Versen 13 bis 16 die irdischen Ansprüche des Himmelreichs. Und bevor wir eintauchen in diesen Text, wollen wir doch wie jeden Sonntag doch noch Gott um seinen herrlichen Beistand bitten, dass uns die Schrift öffnet, oder? Lasst uns beten. Vater, ich danke dir so von Herzen für dein herrliches, glorreiches Wort, das du uns gegeben hast, dass du ein Gott bist, der spricht nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Und ich möchte dich bitten, dass der gleiche Geist, der Menschen inspiriert hat, dieses Wort niederzuschreiben, dass der gleiche Geist auch aus uns heraus, aus mir heraus spricht und in unsere Herzen hineinspricht und dass eben dieses Wort auch wirklich Leben schafft in uns. Nur du kannst es vollbringen, und deswegen möchte ich dich bitten, sei du unser Prediger heute. Lege du die Schrift für uns aus, damit wir sie verstehen, damit wir lernen und dich anbeten und uns darin erfreuen. Amen. Ja, schaut mal mit mir rein. Die ersten beiden Verse, die Ruth hat's gerade schon vorgelesen. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir in den letzten Predigten immer mal wieder gehört haben, dass das Matthäusevangelium hier in den ersten Kapiteln eine starke Parallele aufbaut zwischen Jesus auf der einen Seite und dem Volk Israel oder ganz konkret Mose, einem Vertreter des Volkes Israels, auf der anderen Seite. Ja, wir haben einen Kindsmord, wir haben den Exodus aus Ägypten, wir haben eine Versuchung in der Wüste und jetzt hören wir von der Verkündigung des Gesetzes auf dem Berg. Und was wir also hier sehen, ist, dass da eine Parallele ist zwischen der Gesetzgebung in Israel damals am Berg Sinai und der Bergpredigt im Neuen Testament dort in Israel. Und damit wir verstehen, was jetzt hier konkret die heilsgeschichtliche Bedeutung ist von dem, was in der Bergpredigt geschieht, ist es wichtig, dass wir nochmal so einen kleinen Rückblick machen, heilsgeschichtlich im Alten Testament, und schauen und verstehen, was eigentlich die Rolle des Gesetzes und dieses ganze Ereignis am Berg Sinai, was da die Rolle ist, was das aussagt und warum das so von Bedeutung ist in der Heilsgeschichte. Wenn wir uns zurückerinnern an die ersten Kapitel der Bibel, dann wissen wir, Gott errichtet sich ein Reich, das Königreich der Erde, er setzt Adam ein als Regenten und das Reich fällt mit dem gefallenen König Adam, alles zerbricht und geht kaputt. Und dort, wo eigentlich Gottes Herrschaft groß sein sollte, ist nun Tod und Unheil und alles wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann lesen wir ein paar Kapitel später in 1. Mose 12, dass Gott einen neuen Menschen beruft, einen neuen Adam, nämlich Abraham, und mit ihm ein neues Reich schafft. Dieses Mal nicht global über den ganzen Erdboden, sondern lokal. Abraham soll der Startpunkt eines neuen Königreiches Gottes werden. Sein Volk ist es, seine Nachkommen sollen das Volk sein, die in diesem Reich leben. Und das Land wird benannt als Kanaan. Auch tatsächlich in der Bibel immer wieder werden Parallelen gezogen mit dem Garten Eden, zwischen Kanaan und Eden. Und dann sehen wir eben ein Buch später, im zweiten Buch Mose, dieses Volk in Ägypten, macht sich auf den Weg, Gott führt es durch die Wüste und will es in dieses besagte Land führen, wo es wieder als Volk Gottes unter der Herrschaft und in der Gemeinschaft mit Gott leben darf, in einem Land, einem Königreich Gottes, nämlich Kanaan. Und auf dem Weg dahin, bevor es dahin kommt, in der Wüste, gibt's einen Stopp. Das Volk hat an einem Berg und Mose ist auf diesem Berg. Und auf diesem Berg heißt es Folgendes, hat Gott folgende Botschaft, die dem Volk weitergegeben werden soll. Ihr habt gesehen, Kapitel 19, Exodus 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Nun, das ist der Startpunkt von dem, was dann weiter noch alles erzählt wird im Gesetz. Und was wir sehen ist letztendlich, Gott gibt dem Volk Israel, bevor es in das Land einreisen darf, sozusagen die Landessatzung, das Grundgesetz zur Hand, das das gesamte Leben regeln soll für das Volk in der Gemeinschaft mit Gott in diesem besagten Königreich. Das Gesetz im Alten Testament ist sozusagen das Grundgesetz des Königreiches Israels. Es ist die Satzung des Landes. Es erklärt alles über das Leben im Land, was von Bedeutung ist. Es ist die zentrale Grundlage für dieses besagte Königreich. Nun, Israel bekommt dieses Gesetz. Wir wissen natürlich, dass auch dieses Volk leider nicht dem Gesetz entspricht und lebt. Und es kommt so manches Unheil. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass wieder ein Neubeginn startet und wieder holt Gott seinen Sohn aus dem Exodus, dieses Mal Jesus Christus, und er startet mit ihm ein neues Königreich. Und dieses Königreich ist dieses Mal nicht ein irdisches Königreich, sondern wie Matthäus uns sagt, es ist ein himmlisches Königreich. Und wir haben in Kapitel 4 gehört, wie Jesus die ersten Jünger beruft und jetzt hier wieder am Anfang dieses neuen Reiches sozusagen, wird uns die Satzung dargelegt, die erklärt, wie dieses Reich funktioniert, was es bedeutet, in diesem Reich mit Gott zusammen zu leben. Und dieses himmlische Königreich, das wird uns nun dargelegt, einerseits in Zusprüchen, die Gott macht, und andererseits in Ansprüchen. Und das ist jetzt ganz interessant, wenn wir darüber nachdenken, so ein bisschen theologisch, wenn hier so prägnant vom Königreich der Himmel gesprochen wird. Und wenn wir aber sehen, dass das gleiche Paradigma, was ja schon öfters im AT vorgekommen ist, dann sehen wir jetzt, okay, jetzt startet entweder wieder etwas Neues, was wieder in die Hose geht, wie damals zuvor, oder es muss sich irgendetwas ändern. Also entweder es geht wieder ein Bach runter, oder es ist was anderes. Und wenn was anders ist, dann muss entweder das Volk anders sein, das eben in diesem Reich partizipiert, es muss besser sein als die gescheiterten Völker zuvor, oder aber das Reich muss auch anders konstituiert sein, anders in seiner Beschaffenheit sein. Und ich denke, was uns jetzt der Text aufzeichnet, ist, dass sowohl das Volk als auch die Konstitution des neuen Königreiches anders gestaltet ist, von anderer Natur ist. Das Himmelreich wird nicht scheitern wie die irdischen Reiche, weil Gott es anders beschaffen hat. Und wie er es beschaffen hat, das sehen wir nun aufgezeigt zunächst in den sogenannten Seligpreisungen. Das ist das, was wir in den Versen 3 bis 12 sehen. Und ich möchte euch bitten, schlagt nochmal den Text auf und lasst uns einmal die Seligpreisungen nochmal durchlesen. Er sagte, glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Nun, der Text beginnt mit folgender Aussage und es zieht sich in diesen Seligpreisungen durch, ne, dass es Namensgeben glückselig sind oder selig in manchen anderen Übersetzungen oder hier heißt es in der neuen evangelistischen Übersetzung, glücklich sind die ... Und dann gibt es eine Aufzählung von Sachen. Jetzt ist die Frage, was soll das eigentlich hier heißen? Glücklich sind jene. Die Formulierung meint so viel wie jene, die das beschreibt, die können einfach sich glücklich schätzen. Das ist tatsächlich eine Formulierung, die wir ganz ähnlich auch so im Deutschen gebrauchen, ne? In den verschiedensten Punkten zum Beispiel, ne, wenn jemand so richtig so einen tiefen Schlaf hat, obgleich der Partner schnarcht, dann sagen wir, der ist glücklich zu schätzen, dass er so einen tiefen Schlaf hat oder so. Oder wenn einer irgendeine besondere sonstige Gabe hat, dann sagen wir, der ist glücklich zu schätzen, dass er dieses oder jenes kann oder dass er diese oder jene Person hat. Es ist etwas, worüber man dankbar sein kann und sich drüber freuen kann, dass das mich beschreibt. Und das ist letztendlich die Bedeutung der Formulierung. Und es ist ganz interessant, ne? Ich habe schon so ein bisschen den Hint gegeben, dass das hier zwar eine Wiederholung ist in gewisser Hinsicht von dem, was wir ja schon im Alten Testament gesehen haben in Israel und auch wenn wir schon weiter zurückgehen bei Adam, aber es gibt auch Unterschiede. Denn hier wird einfach angefangen mit glücklich kann sich preisen, das ist ein Zuspruch, während wenn wir nochmal zurückdenken an 1. Mose 19, Vers 5, uns etwas anderes am Anfang des Alten Bundes mitgeteilt wird. Wie heißt es in Vers 5? Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Seht ihr das? Das eine ist glücklich, das ist ein Zuspruch für euch, und das andere ist eine Wenn-Dann-Funktion. Wenn das geschieht, dann dürft ihr das für euch in Anspruch nehmen. Es geht um Zusprüche der Gnade Gottes gegenüber Ansprüchen Gottes an unsere Gerechtigkeit, wie wir es zuvor gelesen haben. Und was sind jetzt konkret diese Zusprüche? Was sind die Charakteristiken des Reiches Gottes und jener, die dort Anteil haben? Und wir sehen als erstes hier, glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Oder wörtlich übersetzt, die geistlich Armen. Hier meint Jesus nicht, glückselig bist du, wenn du rote Zahlen auf deinem irdischen Konto hast, vorweisen kannst. Das ist nicht so glückselig. Das ist eher doof. Was Jesus hier meint mit geistlich arm ist, glückselig bist du, wenn du vor Gott stehst und weißt, mein ganzes Leben ist eine Bankrotterklärung. Ich habe nichts, aber rein gar nichts, was ich dir als Zahlung bieten könnte dafür, dass ich Anteil bekommen darf in deinem Reich. Bei mir im Nachbarörtchen, wo ich herkomme, ich komme aus dem wunderschönen Waldtann, und dort gibt es nebenan ein Dörfchen, das heißt Tempelhof, und da hat sich so eine Kommune gebildet, und in diese Kommune muss man sich einkaufen, damit man da leben kann. Sonst funktioniert das natürlich halt irdisch auch nicht. Ne? Du kannst nicht nur von Liebe in Luft leben auf Erden. Im Himmelreich kann man sich nicht einkaufen. Hier wird uns mitgeteilt, glücklich sind diejenigen, die geistlich arm sind, die vor Gott sich hinstellen und wissen und sagen, ich habe nichts in meiner Hand, was ich dir bringen, zeigen oder vorweisen kann. Das ist, wie das Himmelreich konstituiert ist. Und das ist ganz interessant, weil das ist das genaue Gegenteil von einem Anspruch. Es ist aber genau das, was uns eben im Alten Testament schon immer wieder auch vorgeschattet wird und aufgezeigt wird. Ne? In Jesaja 66, Vers 2 wird uns mitgeteilt, da spricht Gott, meine Hand hat alles gemacht und all dieses geworden, spricht der, weil ich es eben so wollte. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Oder Psalm 51, ihr kennt diese Worte von David. Denn du hast kein Wohlgefallen an Schlachtopfern, die man dir bringen könnte, sonst würde ich es ja tun. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Was uns hier als erstes aufgezeigt wird, ist, dass das Königreich Gottes zu 100% auf dem errichtet ist, was Gott tut. Aber die Menschen, die Anteil daran bekommen, das sind Menschen, die das erkennen. Seht ihr? Da wird von geistlich Armen geredet. Die wissen, wir sind arm vor Gott. Und das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber das ist eines der wunderschönsten Dinge, die ich im christlichen Glauben finde. Ich glaube, es ist dem Christen zu eigen, dass er irgendwie um seine eigene Zerbrochenheit Bescheid weiß. Gott hat freilich alle Tassen im Schrank. Aber die haben alle einen Sprung in der Schüssel. Jeder einzelne von ihnen, jeder einzelne von uns ist hier, weil er weiß, dass er geistlich bankrott ist. Eben deshalb kommt er in die Gemeinde, eben deshalb sucht er die Gegenwart Gottes, weil er weiß, dass er nichts zu bieten hat, aber dass es einen Gott gibt, der bereitwillig allen alles gibt, die zu ihm kommen und es anerkennen. Es ist sozusagen die Essenz des Reiches Gottes, dass der Mensch völlig von sich wegblickt und völlig auf Gott schaut. Und das schafft auch so einen Charakter der Demut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das zutiefst christlich ist, demütig zu sein. Und wenn wir das in diesem Text hier sehen und verstehen, Demut meint nicht, dass man sich kleiner macht, als man ist. Das ist so, was wir gerne umgangssprachlich sagen. Ne? Eigentlich bin ich ja echt ein großer, toller Hecht und so, aber ich pack quasi mein Licht unter den Scheffel und tue jetzt nicht so, als ob ich so groß wäre. Nein, das ist nicht, was Demut bedeutet. Demut meint eigentlich so viel wie anzuerkennen, wer man vor Gott wirklich ist. Wenn du hochmütig bist als Mensch auf Erden, dann, weil du dich irdisch gesehen in Relation zu anderen Menschen siehst. Geistliche Demut aber ist etwas ganz anderes. Das siehst du nämlich dich, irdisch, wer du wirklich bist, im Lichte Gottes. Und da erscheint man ganz anders als im Vergleich mit Menschen. Und es ist ganz interessant, wenn wir das sehen, das sollte uns eigentlich als Christen, vor allen Dingen sonntags, wenn wir in den Gottesdienst kommen, eine gewisse Gelassenheit geben. Oh, wir sind viel zu oft noch dabei, dass wir auch unsere frommen Fassaden aufbauen und so tun, als ob wir so richtig tolle Leute wären. Aber ganz ehrlich, Leute, ich muss nicht in die Bibel schauen. So manches weiß ich über euch, aber ich weiß vor allen Dingen auch über mein eigenes Leben. Ihr wisst alle, dass da nicht so viel ist, wessen man sich rühmen kann. Und wenn man das mal versteht, dass das allen so geht, dann schafft es eigentlich eine gewisse Gelassenheit. Wir dürfen alle als Menschen mit einem Sprung in der Schüssel hier zusammenkommen und das ist völlig okay. Wichtig ist nur, dass wir das anerkennen, denn das ist ein Grundcharakteristikum des Reiches Gottes. Und jetzt schaut mal weiter, das zweite Grundcharakteristikum, was uns mitgeteilt wird. Glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Es gibt verschiedene Arten von Trauer, die uns in der Bibel vorgestellt werden, aber ich denke, ganz besonders, meistens sogar, ist es eigentlich die Trauer über einfach das Elend in dieser Welt. Über all das, was der Sündenfall mit sich gebracht hat. Und das kann es einerseits, ich sag mal ganz allgemein meinen, wenn du einfach nur das Elend siehst, du siehst, wie jemand krank wird, weil Krankheit und Tod in die Welt gekommen ist durch die Sünde. Oder du siehst irgendwie, wie Menschen einander wehtun und verletzen, abschlachten. Oder es sind einfach vielleicht auch die Dinge, die du in deinem eigenen Leben siehst. Menschen, die dich verletzen oder aber vielleicht auch Dinge, die du an anderen tust. Ich glaube, es ist vielleicht sogar vor allen Dingen auch die Trauer über das eigene Unheil. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo wir das auch immer wieder sehen, dass es Heiligen so geht, wenn sie eine Begegnung mit Gott haben, dass sie so eine gewisse Art von Trauer verspüren. Eine Trauer dafür, dass, wenn sie Gottes Reinheit sehen, auf einmal ihre Unreinheit so deutlich wird. Na, wir kennen den Bericht von Jesaja, der die heiligen Engel in einer Erscheinung sieht, die heilig, heilig, heilig singen und Gott preisen. Und seine Antwort ist, im Kontrast, er sagt so, Oh Mann, was habe ich heute im Frühstück noch gesagt, ne? Ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Oder denkt an Petrus, der diese Begegnung mit Jesus hatte beim Fischfang. Und Jesus zeigt, wer er ist und tut dieses herrliche Wunder. Und Petrus sagt, weiche von mir her, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da sind ihm all seine Zweifel ja vor Augen gekommen. Oder denkt an Paulus in Römer 7, der davon spricht, oh, ich elender Mensch, der ich doch bin, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Paulus spricht von all den Dingen, die er nicht tun möchte und irgendwie doch tut und all den Dingen, die er gerne tun möchte, aber irgendwie sich dazu nicht fähig fühlt. Es ist dem Christen nicht nur zu eigen, es ist dem Himmelreichsbürger nicht nur zu eigen, um seine eigene Begrenztheit zu wissen, es ist ihm auch zu eigen, darunter zu leiden und sich sehnsüchtig zu wünschen, es wäre nicht so. Ich habe in meiner Zeit, in meinen jetzt bald 10 Jahren als Pastor, schon viele Menschen in der Seelsorge erlebt, die mir so allerlei Leid geklagt haben, Dinge in ihrem Leben, Dinge, die nicht passen. Was mir noch nie passiert ist, ist ein Mensch, ein Christ, ein wirklicher Christ, der sich darüber gefreut hat, dass die Dinge in seinem Leben vielleicht so schräg sind und dass er die Dinge getan hat, die er getan hat. So oft hatte ich Gespräche, wo Menschen wirklich darunter leiden. Ich krieg diese Sache nicht fort. Oder ich schaff's nicht, immer wieder falle ich ins gleiche Muster rein. Und auch schon wieder habe ich mich so aufgeführt. Der Christ leidet. Er trauert um das Elend. Er trauert um das Elend der Welt und er trauert um das Elend in seinem Leben. Ich liebe Psalm 119, Vers 136, wo der Psalmist spricht, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält, Gott. Trauerst du darüber, dass so viel Unheil und Elend und Verlogenheit und Korruption und sonst was in dieser Welt zu finden ist? Und leidest du auch darunter, wenn es in deinem eigenen Leben spürbar ist? Vielleicht jetzt nicht ganz konkret, aber ich bin mir sicher, wenn du ein Kind Gottes bist, dann erlebst du immer wieder genau diesen Moment. Und schaut mal her, die Antwort Gottes ist, glückselig ist es, wenn es dir jetzt so geht. Denn am Ende wirst du einmal getröstet werden im Himmel. Ne, wir haben hier natürlich auf Erden, wissen wir, uns wird der Tröster, der Geist Gottes zugesandt, der uns diese Wahrheiten immer jetzt schon zupredigt und uns tröstet. Aber ultimativ wird all das Leid und Elend dieser Erde immer vorbei sein. Und Gott wird von jedem Einzelnen von uns all unsere Tränen abwischen. Offenbarung 21, Vers 4. Das zweite Charakteristikum, das das Reich Gottes also beschreibt, ist so eine mitleidsvolle Trauer auf alles Böse und damit im Umkehrschluss die Sehnsucht nach Gottes Furcht und Liebe. Und es führt uns zu einem dritten Charakteristikum, das Jesus uns hier aufzeigt, dass das Reich Gottes beschreibt und die Menschen, die dort Anteil haben, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die Sanftmütigen. Sanftmut meint so viel wie milde Nachsicht oder auch vielleicht sogar im weitesten Sinne Barmherzigkeit. Und es ist die logische Folge von den beiden Punkten, die wir zuvor hatten. Wenn du erkennst, dass du geistlich vor Gott bankrott bist und wenn du auch darunter leidest, dann macht dich das milder mit Menschen, wo du das Gleiche im Umgang mit dir siehst, wo du siehst, die sind genauso bankrott, geistlich, sogar schon von mir als Mensch. Und auch sie haben eigentlich nichts, was sie mir bringen können. Du wirst sanftmütig durch das, was das Evangelium in dir bewirkt, wenn Gott dir zeigt, wer du wirklich vor ihm bist und dass alles aus ihm herauskommt. Und deswegen beschreibt es das Reich Gottes. Es ist geprägt von Sanftmut. Und wie wenig Sanftmut, Milde, Barmherzigkeit erleben wir hier so oft auf dieser Erde. Wir erleben so viel Härte, wir erleben so hohe Ansprüche, wir erleben so viel von all dem, was uns letztendlich niederbeugt. Aber hier sehen wir, das Reich Gottes ist geprägt davon, dass Menschen, die Last von ihnen genommen wird. Ne? Denkt an Jesus, der selbst sagt, dass er sanftmütig ist und dass sein Joch leicht ist. Interessant ist hier aber der Gedanke, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, was werden sie erben? Die Erde. Wie um alles in der Welt können sie die Erde erben, wenn es eigentlich die Himmelreichsbürger sind, die doch eigentlich den Himmel erben sollten, haben wir zuvor gehört. Ist es nicht merkwürdig, ist es nicht ein Widerspruch, der uns hier mitgeteilt wird? Hey, jetzt die ganze Zeit redet er jetzt hier vom Königreich der Himmel und all diesem Schnickschnack und jetzt auf einmal sind wir wieder bei der Erde. Und es ist eine wundervolle Herrlichkeit des Evangeliums, die ich über viele Jahre meines Christseins nicht verstanden habe und jetzt erst so mit den letzten Jahren wirklich in der Tiefe mehr und mehr verstehen darf. Und das ist Folgendes. In Zukunft wird die Frage nicht sein, ob wir mit Gott im Himmel sein werden oder mit Gott auf einer neuen Erde. Denn Gott wird sein Zelt vom Himmel auf die Erde holen. Er wird in der neuen Schöpfung die himmlischen und die irdischen Realitäten zu einem machen. Und wenn es hier heißt also, dass sie die Erde erben werden, dann meint es so viel, wie sie werden quasi in der neuen Schöpfung, wie Adam zuvor, regieren. Sie werden einen neuen Garten Eden haben und gleichzeitig wird es das Himmelreich sein, weil Gott auch dort thront. Es wird nicht mehr diese Unterscheidung geben, zwei Realitäten, die irgendwie getrennt voneinander sind, sondern es gibt eine Realität, die eins geworden ist in Gott. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn genau das werden sie erben, diese neue himmlische Realität mit Gott. Und glücklich sind die, die hungern und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn Gott macht sie satt. Das korrespondiert auch wieder mit dem, was wir gerade schon in Teilen gehört haben, dass wenn Gott in einem Herzen anfängt, all mit seinem Licht reinzuscheinen und all die unsauberen Stellen aufzudecken, dass so eine gewisse Sehnsucht nach Veränderung entsteht, nach ich wünsche mir, es wird anders. Ich wünsche mir, dass Gerechtigkeit erscheint in meinem persönlichen Leben, aber darüber hinaus, ich wünsche mir, dass auch endlich der Gerechtigkeit Genüge getan wird auf dieser Erde und dass endlich all das Unrecht aufhört. Es ist ein Hungern, ein Durst haben nach etwas, was leider noch nicht da ist, aber was man sich so sehr wünscht. Und die Antwort ist, Gott wird dich satt machen. Es ist so wundervoll und so herrlich zu sehen, nicht nur, dass der Eintritt in das Reich Gottes völlig aus Gnade geschieht, dass ich einfach nur erkläre, ich habe nichts, ich brauche alles von dir. Es ist noch viel herrlicher zu sehen, dass Gott sagt, ja, aber dabei bleiben wir nicht. Ich werde schauen, dass die Gerechtigkeit, die ich eigentlich von dir fordere, selbst in dir verwirkliche. Und mein Reich wird nicht ein Reich bleiben von gesprungenen Schüsseln und sonst was, was bei euch schief hängt, sondern ich werde alles reparieren, ich werde alles neu machen und alles wird in Herrlichkeit und Gerechtigkeit erscheinen. Gott wird diesen Schrei erhören und Gott wird euch satt machen. Das ist ganz interessant an diesem Punkt übrigens, ne, wenn wir diese Sprache von Hunger und Durst hören, das sollte uns eigentlich tatsächlich zu diesem Punkt des Fastens auch mal wieder führen, denn ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von euch in Deutschland heutzutage was von Hunger wissen. Also ja, okay, Heißhunger, Hunger nach so einem leckeren Schokolädchen oder sowas, ne? Das kennen wir vielleicht schon so, wenn du auf der Arbeit sitzt und denkst, Mensch, oh, jetzt habe ich aber einen Bärenhunger. Was? Schon 4,5 Stunden nichts mehr gegessen, du Armer. Und jetzt musst du dich nochmal 30 Minuten durchquälen durch den Stau, bis du es endlich heimschaffst. Und dann wehe, deine Frau hat nicht schon das Essen auf den Tisch gestellt. Du musst nochmal 15 Minuten warten. Oh, du arme, traurige Seele. Ne? Das ist das, was wir kennen. Das ist unsere Realität. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das Fasten etwas, was wir wieder neu für uns entdecken dürfen, weil es uns wirklich zeigt, was Hunger ist. Und ich liebe die Aussage, die ich in John Pipers Buch gelesen habe, wo er erklärt, was Fasten eigentlich unterm Strich bedeutet. Fasten ist Hunger bekommen, wirklichen Hunger bekommen, um Folgendes auszudrücken. So sehr, mein Gott, hungere ich nach dir. Es ist etwas, was uns selbst hilft, mal wieder ganz neu hungern zu lernen. Glücklich sind die, die Hunger haben und Durst haben nach Gerechtigkeit, denn Gott wird sie satt machen. Fünftens, glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendungen schenken. Oder wörtlich heißt es eigentlich, denn sie werden selbst Barmherzigkeit erfahren. Jakobus sagt uns das genaue Gegenteil von dem, was hier vom Reich Gottes erzählt wird. Jakobus sagt uns, das Gericht, also nicht das Gegenteil, sondern eigentlich die Kehrseite meine ich damit. Jakobus 2, Vers 13. Das Gericht Gottes wird ohne Barmherzigkeit über den ergehen, der selbst keine Barmherzigkeit gezeigt hat. Das zeigt euch, das sind keine leeren Floskeln, die uns hier Jesus aufzeigt, wie sein Reich konstituiert ist. Ne, das ist nicht so einfach so ein schönes, frommes Regelwerk, das fassen wir jetzt einfach mal so auf und so, schreiben es nieder und ob das dann gelebt wird, ist nochmal was anderes, sondern es ist die Realität, die, wenn sie da ist, dich zu einem Himmelsbürger macht oder wenn sie nicht da ist, dich eben nicht mehr zu einem oder nicht zu einem Himmelsbürger macht. Es ist ganz wichtig, dass wir hier aber verstehen, auch wenn sich das jetzt so anhört im ersten Moment, okay, ich muss erstmal barmherzig sein und wehe, ich versau es, dann habe ich verloren. Hier geht es nicht darum, dass sozusagen der Gesetzesanspruch einfach so wiederholt wird und gesagt wird, okay, Gott sagt, wenn du das zuerst tust, dann werde ich tun. Sondern was wir hier sehen, ist letztendlich, dass uns der Kehrschluss aufgezeigt wird. Wenn Gott in einem Leben präsent ist und wenn Gott seine Barmherzigkeit in dich hineinschüttet, dann wird es etwas mit deinem Herzen machen. Es wird dein Herz brechen. Ich sage das immer wieder, es gibt nichts Schwereres, nichts Härteres, der krasseste Vorschlaghammer Gottes, als mit seiner Gnade konfrontiert zu werden. Nichts kann einen Menschen mehr zerbrechen, als wenn er Gnade empfängt, wenn er Barmherzigkeit erfährt. Denn das wird in ihm all sein Ego zerrütten, alles zerbrechen und es wird ihn befähigen, selbst barmherziger zu werden. Und ich glaube, so mehr wir das erfahren, so mehr wir das verstehen, desto mehr wird es selbst in uns Gestalt annehmen. Das ist nämlich auch genau das, was wir in Epheser 4, Vers 32 sehen. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch zuvor vergeben hat in Christus. In so manchen seelsorgerlichen Diskussionen und Gesprächen habe ich diesen Satz gehört, wenn bei meinem Gegenüber nur dieses und jenes anders wäre, würde es sehr viel einfacher werden, sehr viel lockerer, sehr viel besser. Und wir haben immer so diesen Anspruch, dass sich die Gegebenheiten im Leben ändern, vor allen Dingen bei den anderen, nicht bei uns selbst, aber bei den anderen primär. Und dann, das ist das Heilmittel. Wenn sich das ändert, dann wird auch die Beziehung besser. Ich glaube, wenn wir hier diesen Satz einmal ernst nehmen, dann wird uns deutlich, was sich verändern muss, ist, wie dein Herz mit den Dingen umgeht, die dir nicht recht sind. Und ich glaube, dass natürlich sollen wir uns immer ändern. Ne? Das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, sich nicht zu verändern. Aber ich bin der festen Überzeugung, so mehr wir selbst durchdrungen sind von der Barmherzigkeit Gottes, so mehr uns die Augen geöffnet werden für das, was Gott uns getan hat, so mehr wir selbst bereit sind, dadurch Barmherzigkeit zu leben, desto mehr werden wir sehen, dass Barmherzigkeit vermag, wirklich Berge zu versetzen und Herzen zu verändern und Leben zu verändern. Und selbst wenn es dein Gegenüber nicht verändert, dann macht es trotzdem angenehmer wie Streitereien. Gott verändert so viel durch seine Barmherzigkeit in unserem Leben. Ist dir das nicht schon mal aufgefallen? Und warum sollte nicht Gleiches auch funktionieren, wenn du Barmherzigkeit an anderen übst? Ja, also theologisch weiß ich natürlich das als Mensch immer sofort. Gott macht alles durch Gnade und Barmherzigkeit und so weiter in meinem Leben. Aber dann, wenn es ganz praktisch werden soll und wenn es zwischen mir und anderen Menschen irgendwie um diese Beziehung geht und nicht mehr um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, dann denken wir, nö, jetzt hier irgendwie müssen andere Mittel herangezogen werden. Aber nein, die Bibel sagt uns, was das Reich Gottes ausmacht, ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, die von Gott kommt und die das Wesen der Menschen so einnimmt, dass sie selbst diese Barmherzigkeit ausstrahlen. Und es führt dazu, glücklich sind die Menschen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn wir die Bergpredigt weiter anschauen und wir lesen jetzt gerade sehr viel von den Zusprüchen, die von Gott kommen, dann werden wir feststellen, dass Gott auch unfassbar viele Ansprüche hat. Und es ist meine feste Überzeugung, dass die Ansprüche, die Gott später stellt, dass die in jeglicher Hinsicht alles übersteigen, was er jemals zuvor vom Volk Israel erwartet hat. Ich glaube nicht, dass er einfach nur das Gesetz im Alten Testament auslegt. Ne? Also wenn davon gesprochen wird im Alten Testament, du sollst keinen Ehebruch betreiben, dann meint es in Wahrheit, du sollst schon gar nicht daran denken. Das ist schon klar, dass es irgendwo implizit mit drin ist. Aber wir müssen verstehen, wir haben hier eine Satzung, die das reale Leben in Israel regulieren sollte. Und die Gedanken können Menschen nicht von anderen Menschen regulieren. Was ich aber regulieren kann, ist, wenn ich sehe, dass mein Nachbar abends irgendwie, keine Ahnung, ins andere Nachbarhaus zur Frau vom anderen Nachbarn oder sonst was geht. Das kann ich regulieren. Realen Ehebruch. Was ich nicht regulieren kann, ist, was einfach nur im Herzen geschieht. Das heißt, klar, irdisch gesehen ist das Regelwerk das, was wirklich geschieht. Aber himmlisch gesehen, im himmlischen Reich, da ist ein Gott, der sieht in die Herzen hinein. Und in seinem Himmelreich, da wird es noch viel krassere Maßstäbe geben. Und in diesem Himmelreich, das in Jesus angebrochen ist, dort gilt schon allein, was in unserem Herzen los ist. Und da wird deutlich, wow, hier wird was von einem reinen Herzen gesprochen. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn die dürfen Gott sehen. Und wenn wir das lesen und sehen und dann denken, okay, und später Reinheit bedeutet so viel, noch viel mehr, als was Reinheit zuvor konkret bedeutet hat, dann ist es etwas, was uns eigentlich an dieser Stelle erschüttern kann. Wie sollte ich jemals diesen Ansprüchen genügen? Kann ich etwa doch kein Christ sein? Kann das etwa eben alles doch nicht stimmen? Und hier müssen wir uns deutlich machen, dass der große Unterschied, das, was fundamental das Reich Gottes anders macht, das Himmelsreich Gottes von allem, was bisher auf Erden gewesen ist, ist nicht, dass Gott auf einmal anfängt, keine Ansprüche mehr zu stellen, sondern dass Gott die Verheißung gibt, dass er selbst durch seinen Geist die Herzen verändern wird, damit sie diesen Ansprüchen gerecht werden. Das ist nämlich genau das, was uns Hesekiel zuvor verheißen hat in Hesekiel 36, 26 und 27. Gott spricht, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wer wird dafür sorgen, dass das Volk Gottes im Himmelreich Gottes die Rechtsbestimmungen lebt und bewirkt und eben nicht der gleiche Kram passiert wie zuvor? Unheil, Tod, Sündenfall. Gott wird dafür sorgen. Und wie wird er dafür sorgen? Indem er selbst ein Herz gibt, das vollkommen rein ist und es seinem Charakter gleich ist, das ihn widerspiegelt in all seinen Facetten. Denn nichts anderes ist Reinheit. Reinheit meint in der Bibel eigentlich so viel wie Gott entsprechend. Alles, was wie Gott ist, das ist rein, und alles, was Gott nicht entspricht, das ist unrein. Und seht ihr, eben deshalb, weil die Verheißung dem vorausgeht, dass Gott das tut, dem Anspruch vorausgeht, eben deshalb kann die Bibel auch im Neuen Testament solche Aussagen treffen wie: bemüht euch ernstlich und um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird, in Hebräer Kapitel 14, Vers 12, weil der Kontext eben ist, Gott heiligt jene, die er zu sich ruft. Und es fängt an mit einem Prozess der Heiligung hier auf Erden. Und wir haben wieder all den Kontext zuvor mit drin. Das hat viel was mit Zerbrüchen zu tun, das hat viel was mit dem zu erkennen, damit zu tun, was alles nicht passt. Aber es ist kein auf einmal jetzt schon alles verändern. Das ist eine Verheißung, die wir auf ewig im Himmel erleben werden. Jetzt auf Erden sind wir mit Gott auf dem Weg. Und wir erkennen Dinge, die nicht passen, und wir bemühen uns, und wir sehen, dass Gott hier und da schon an uns rumfeilt und rumschnitzt und diesen und jenen Riss auch schon mal ausklebt und wie auch immer. Aber es kommen manchmal neue Sprünge, oder es kommen manchmal auch einfach Sachen wieder auf, die wir zuvor schon hatten, oder einfach Dinge, die wir nicht wegkriegen. Und hier an dieser Stelle müssen wir die Verheißung im Blick haben: eines Tages werden wir in vollkommener Reinheit vor unserem Gott stehen, und wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht, heißt es im 2. Korintherbrief, wie in einem Spiegel. Und es führt uns zur letzten glückseligen Beschreibung von denen, die Anteil haben am Reich Gottes. Das Letzte, was Jesus den Menschen verkündigt, ist: glückselig seid ihr, wenn man euch verfolgt, weil ihr den Willen Gottes tut, denn jenen gehört das Reich der Himmel. Der letzte Punkt ist ganz interessant, weil er besonders betont wird. Er ist doppelt so lang wie die anderen Punkte. Und vielleicht ist euch das noch nicht aufgefallen, wenn ihr mal genau reinschaut, es gibt eine Veränderung von Vers 10 zu Vers 11. In Vers 10 heißt es, wie glücklich sind die, Punkt, Punkt, Punkt. Ne, dritte Person. Und dann in Vers 11, wie glücklich seid ihr. Und mir scheint, dass diese besondere Betonung dieser Passage hier nicht meint, dass das wichtiger ist als alles, was zuvor geschehen ist. Aber dass es ganz besonders wichtig für Jesus war, dass Jesus das für ganz besonders wichtig hielt, dass wir als Menschen das festhalten und verstehen. Wahrscheinlich, weil das besonders stark in unseren Herzen rüttelt, wenn wir sehen und erleben, dass das Reich Gottes nicht gerade schön und gut angenommen wird hier im Reich der Erde. Wenn wir Teil des Reiches Gottes werden, dann stellen wir fest, dass dieses neue Reich, dieses Himmelsreich, das in Jesus hier schon irgendwie auf Erden Fuß fest, aber erst noch vollkommen kommen wird, dass dieses Reich im Konflikt steht mit all dem, was wir zuvor erlebt haben und was den Rest dieser Erde ausmacht. Und eben weil dieses Reich Gottes so im Konflikt steht mit all dem, was auf Erden ist, weil dieses Reich Gottes so andere Maßstäbe hat, so eine andere Ausrichtung, ist es etwas, was auch bekämpft wird, bitter bekämpft, bis, heißt es hier, auf den Tod. Und wir sehen und wir wissen, dass Jesus verfolgt wurde bis hin auf den Tod. Und wir wissen von seiner Gemeinde über Jahrhunderte hinweg, dass sie das erlebt haben. Wir danken und preisen Gott dafür, dass es nicht überall und immer geschieht. Wir danken Gott und preisen ihn dafür, dass wir gerade so viel Frieden hier erleben dürfen in München, dass wir wohlklimatisiert in so einem wunderschönen Gemeindehaus sitzen dürfen. Aber uns wird hier deutlich, dass wir uns mit der weltweit verfolgten Gemeinde aller Zeiten identifizieren. Und in gewisser Hinsicht, glaube ich, erlebt jeder Christ, der irgendwo sein Licht strahlen lässt, in gewisser Hinsicht, er erlebt Widerstand. Es mag kleiner Widerstand sein auf der Arbeit, es mögen irgendwelche neckischen, gehässigen Kommentare oder sonst was sein. Aber ultimativ ist klar, wir alle sind Teil einer verfolgten Gemeinde, die verfolgte Braut eines verfolgten Königs, der schon hier zuvor ans Kreuz gebracht wurde. Aber glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Man kann dir nur so viel hier auf Erden nehmen, wie du hier auf Erden besitzt. Was man dir nicht nehmen kann, was man keinem von uns jemals nehmen kann, ist die himmlische Zuversicht und all das, was kommen wird, was Jesus eines Tages schaffen wird. Er, der den Tod überwunden hat, wird auch deinen Tod überwinden. Du wirst auferstehen und alles das, was du dort erlebst, das kann man dir nicht nehmen. Egal wie sehr sie es versuchen mögen, niemand kann dich aus seiner Hand reißen oder dir das nehmen, was er dir verheißt. Jesus sagt, aber wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt, werden doch glücklich seid ihr. Denn wie sie es mir getan haben, den Propheten zuvor, so werden sie es auch euch tun und euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das alles ist, was das Reich Gottes ausmacht und was es so fundamental anders macht von den Reichen der Erde, von den Reichen, die Gott hier auf Erden für die Erde errichtet hat. Und die Menschen, die dort in diesem neuen Reich leben, sie sind so fundamental anders wie alles, was hier auf Erden ist. Die Ansprüche, alles ist so anders. Es geht um Gott, seine Gnade und sein Werk in uns, das solche herrlichen Früchte tragen wird. Nachdem Jesus uns nun diese Zusprüche gemacht hat, folgen aber in den letzten drei Versen noch ein paar Ansprüche. Denn obgleich das Himmelreich ja erst angebrochen ist und noch vollendet werden muss und kommen muss und wir ja als Himmelsbürger noch irgendwie hier auf Erden rumwandeln, irgendwie hier auf Erden unser Dasein fristen, ist es doch so, dass wir bereits in dieser himmlischen Realität leben und dementsprechend einen Job haben, für unsere Lebenszeit hier auf Erden. Und ich will es ein bisschen abbrechen. Ich weiß, ich habe schon ein bisschen länger gepredigt, war ein langer Text. Aber lasst uns einmal noch mal kurz diese Verse durchlesen und schauen, was hier Jesus für uns, für dich hat als Botschaft, als To-Do hier in unserer Lebenszeit auf Erden. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus gibt uns hier zum Schluss zwei Metaphern, zwei Bilder, die erklären, welchen Auftrag er für dich und für mich als Himmelsbürger in unserem hier Zwischenzustand auf Erden eben hat. Was ist der Job? Jesus sagt, sei Salz und sei Licht. Was ist der Job von Salz? Dinge salzig machen. Wir würden vor allen Dingen sagen, damit sie lecker schmecken. Damals hatte Salz aber tatsächlich noch eine andere, würde sagen, viel wichtigere Bedeutung. Damals hatte man keine Kühlschränke. Und es bedeutet, Essen ist schnell verrottet worden, ne? Schnell kaputt gegangen. Wie hat man Dinge irgendwie konserviert? Durch Salz. Salz ist primär ein Konservierungsmittel, das eben Dinge haltbar macht, die am Verrotten sind. Und wenn ihr das jetzt einfach nur seht, ne, bildhaft, wenn wir darüber nachdenken, okay, der Sündenfall bringt den Tod, alles geht kaputt, alles verrottet in dieser Erde. Jesus sagt, unser Job ist, macht die Dinge haltbar. Das bedeutet nicht, rettet diese Dinge. Ja, schaut, dass diese vergammelte Banane wieder eine neue Banane wird oder sonst was. Sondern schaut, dass sie nicht ganz so schnell verrottet. Dass noch ein bisschen Zeit für die Banane ist. Und diese konservierende Aufgabe erinnert mich eben auch das, was an anderer Stelle im Neuen Testament gesagt wird, dass Gott selbst seine Verheißungen nicht aufschiebt, sondern dass er Zeit geben möchte. Zeit den Menschen geben möchte, ihn zu erkennen. Und warum? Damit sie Teilhaber werden können an seinem Himmelsreich. Hier wird gesagt, dass das Salz aber auch fade werden kann. Christen können ihren Konservierungscharakter verlieren. Und ich glaube, die Neumarkt-Luken von euch wissen schon, ne? Salz kann ja gar nicht fade werden. Salz ist Salz, egal wie viele hunderttausende Jahre es rumliegt, es bleibt Salz. So funktioniert es auf der Erde. Hat Jesus sich hier geirrt? Jesus meint natürlich nicht, dass irgendwie Salz selbst verrotten könnte. Ne? Es ist ja das Konservierungsmittel. Was Jesus aber meint, ist, dass Salz eben vielleicht einfach so angereichert sein kann mit Dreck und Sand und Staub und sonst was, dass du am Schluss eigentlich nur noch ein grünes Salz hast und sonst einen Berg Sand und versuch mal damit zu konservieren. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Und was machst du damit, wenn du so einen Eimer voll mit drei Krümel Sand und sonst eine Tonne, mit drei Krümel Salz und sonst eine Tonne Sand hast, du schmeißt es weg, weil mehr als darauf rumlaufen kann man nicht mehr machen. Das erste Bild, was Jesus uns hier zeigt, ist, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt als Menschen, die erneuert werden, unser Licht der Erneuerung hier als Salz, als Bild, so weiterzugeben, damit sie selbst von ihrer, ich sag mal, Verrottung gerettet werden. Nicht, weil wir sie retten können, sondern den Prozess aufhalten, indem wir einen Unterschied ausmachen. Und damit dieser Unterschied da ist, müssen wir eben auch schauen, dass wir salzig bleiben. Und das heißt, dass wir nicht voller Sand sind wie die Welt, sondern dass wir uns von der Welt unterscheiden. Das ist das Erste, was hier deutlich wird. Das ist tatsächlich für Christen wichtig, dass sie einen Unterschied ausmachen. Das ist Gottes Anspruch an dich. Ist nicht, dass du dich mit dem Otto-Normal-Leben zufrieden gibst, das sich gar nicht von irgendjemandem anderen unterscheidet. Ah, und ich habe halt die gleichen Last und sonst was wie andere. Sondern Gottes Anspruch ist, dass du nach Heiligkeit strebst und ersehnst, reines Salz bist, weil du mit deinem Zeugnis Auswirkungen haben kannst auf deinen Nachbarn, auf deinen Mitmenschen. Und es wird noch deutlicher im zweiten Bild. Nämlich, dass wir ein Licht sein sollen für eine Welt, die sonst in der Finsternis ist. Licht kann übrigens, soweit ich das richtig verstehe, ich bin kein Physiker, auch nicht ausgehen. Ich glaube, Lichtstrahlen werden halt nur irgendwann mal von Materie absorbiert oder so, wenn sie da ankommen. Aber eine Lichtquelle kann quasi zugedeckt werden, kann ausgehen. Und auch hier ist klar, Gott hat etwas in dich hineingelegt, was so anders ist in dieser Welt. Und die Welt kämpft dagegen. Ne? Wir wissen, es ist gerade Zeugnis. Und gleichzeitig ist es etwas, was die Welt sich auch irgendwie ersehnt. Und das ist etwas, was man auch nicht leugnen kann und was man in so vielen wundervollen Berichten sieht, gerade auch in der Verfolgung, wie oft das helle Licht der Christen so sehr es auch bekämpft wird, irgendwo in den Menschen auf einmal Anklang findet und Herzen bewegt und überwindet. Was bedeutet das alles konkret zum Schluss? Wenn du aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Himmelsbürger geworden bist, wenn Gott in deinem Herz arbeitet, dich verändert, dich umgestaltet, du mit mancherlei Trauer kämpfst und gleichzeitig die Verheißung im Blick hast, dass du eines Tages in seiner Herrlichkeit leben wirst, wenn du das erlebst, Gott hat einen Job für dich. Gott will, dass dein Leben hier und jetzt eine Bedeutung hat für deine Umwelt. Christen dürfen und sollen sich einbringen, positiv in dieser Welt, konservieren, was verrottet, erleuchten, was dunkel ist. So oft habe ich den Eindruck, dass wir Christen geprägt sind von so einer Haltung von die Welt geht unter, wir müssen in unseren christlichen Atomschutzbunker gehen und uns bloß abschotten und einfach warten, bis das ganze Unheil kommt, bis Gott seine Hiroshima-Bombe schickt und dann danach kommen wir aus unserem Bunker hoch und alles ist gut. Das ist nicht Gottes Job für dich, sondern Gottes Job für dich ist, sei ein Licht und konserviere in dieser Welt, wo auch immer du kannst. Und es ist ganz verschieden. Gott hat ganz verschiedene Gaben in dich hineingesetzt. Ich möchte einfach mal ein paar Dinge euch aufzeigen, die von Christen kommen, einfach so zack, was Christen gemacht haben, um positiv diese Welt zu verändern. Vielleicht habt ihr schon mal den Namen William Wilberforce gehört. Ohne diesen überzeugten Christen hätte es kein Ende der Sklaverei gefunden. Er hat sich politisch eingebracht in Großbritannien, hat dafür gekämpft, dass die Sklaverei ein Ende findet. Es gab einen Mann namens Shaftesbury, Lord Shaftesbury, der sich dafür eingesetzt hat, dass Kinderarbeit abnimmt, der sich für vernünftige Arbeitsbedingungen eingesetzt hat. Auch das hat in der westlichen Welt geprägt. Vielleicht habt ihr schon mal von Florence Nightingale gehört, eine Frau, die grundsätzlich aufgrund von ihres christlichen Glaubens dafür gesorgt hat, dass es so eine grundsätzliche Reform im gesamten Krankenhauswesen und Pflegewesen gibt. Ja, all das, was wir da erleben, gab es nicht einfach schon immer so, sondern war maßgeblich mit von dieser Frau geprägt. Wir kennen als Deutsche vielleicht noch von Halle August Hermann Franke, ein Mann, der aufgrund seines christlichen Glaubens davon überzeugt war, dass Kinder, alle Kinder, Bildung erfahren können sollten und dass Waisenkinder ein warmes Zuhause haben sollten. Und wir haben schon immer mal wieder in dieser Gemeinde von Georg Müller gehört, ein Mann, dessen Herz blutete, als er all die Waisenkinder gesehen hat in England, in Bristol, wo er lebte und Waisenhäuser aufgebaut hat für zehntausende Kinder während seiner Lebenszeit. Seht ihr, das sind alles Berichte von Christen, die aufgrund ihres christlichen Glaubens nicht in ihren Atomschutzbunker gegangen sind, sondern gesagt haben, ich muss was in dieser Welt konservieren. Ich muss was verbessern. Ich muss was erleuchten in dieser Welt, wo ich kann. Und jetzt ist klar, wie es halt in den meisten Biografien sind, das sind alles irgendwelche großen Dinge. Und das sind Dinge, wo du sagst, okay, ich kann die Sklaverei nicht irgendwo in Afrika oder sonst wo beenden. Das ist mir über den Kopf gewachsen. Aber ich weiß, dass du kleine Dinge hast, kleine Gaben. Vielleicht kannst du ein Licht sein, Salz sein für deinen Nachbar. Vielleicht kannst du da Hoffnung geben für die alleinerziehende Frau, die von ihrem Freund verlassen wurde, als sie schwanger wurde oder sonst was. Ne? Solche Geschichten gibt's ja noch und nöcher. Und kannst für sie da sein und sagen, hey, es gibt nicht nur Ablehnung, gerade dann, wenn es schwierig wird im Leben. Es gibt Menschen, die stehen dir bei. Und vielleicht bin ich mal einen Nachmittag da und kümmere mich um dein Kleines. Und du kannst einfach mal, wenn es nur ein Mittagsschlaf ist, einfach mal einen Mittagsschlaf machen, damit du auch mal wieder weißt, was das bedeutet. Vielleicht ist es so eine Kleinigkeit. Vielleicht hat Gott dir ganz andere Gaben gegeben. Ich weiß nicht, was Gott in dein Leben gelegt hat, aber ich weiß, wenn du ein Himmelsbürger bist, Gott möchte dich gebrauchen zu seiner Ehre. Die Welt hat es nicht verdient, aber Gott will die Welt beschenken, wie uns Hebräer 11, 37 zum Schluss sagt und folgende. Die Heiligen Gottes wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher in Schlaf und in Schaf- und Ziegenfällen waren sie gehüllt, notleidend bedrängt und misshandelt. Die Welt war ihrer nicht wert. Solche Menschen zu beherbergen, dessen war sie nicht wert. Menschen, die in den Wüsten und Bergen, in Höhlen und Schluchten umherirrten mussten. Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen noch nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns in die Vollendung erreichen. In die Vollendung eingehen. Ja, vielleicht hält Gott dir noch mancherlei Vollendung vor und du musst hier noch auf Erden sein, aber nur deshalb, weil er etwas Größeres vorgesehen hat, dass dein Zeugnis beiträgt, noch mehr Menschen von Irdenbürgern zu Himmelsbürgern zu machen. Amen.